Musikgespräch.
So, herzlich willkommen. Das ist die allererste Sendung, die wir hier machen.
Richtig.
Und wir sind beide noch sehr aufgeregt.
Ja.
Hier sind Daniel und Sien. Wir duzen das Publikum einfach, ne?
Ja, ja.
Oder die Zuhörerschaft da draußen.
Ja.
Ihr seid hoffentlich gut drauf. Wir sind auch gut drauf, sitzen hier im lichtdurchfluteten Wohnzimmer und
ja.
machen eine kleine Aufnahme heute zu Grunge. Was hast du mitgebracht, Daniel?
Richtig. Wir haben gerade über den Titel der Sendung gesprochen.
Ja.
Und ich habe dir gerade eben, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, gesagt, Musikgespräche.
Musikgespräche.
Ich habe es einfach jetzt als Arbeitstitel Musikgespräche genannt. Also der Titel der Sendung ist Musikgespräche.
Finde ich schön. Das ist es ja quasi auch.
Ja.
Hast du es mal gegoogelt? Gibt es das schon?
Bestimmt, aber ich habe es nicht gegoogelt. Es ist so aus, es ist sehr normativ.
Das stimmt.
Ja.
Ja, herzlich willkommen zu Musikgespräche. Wenn es das schon gibt, dann heißt die Sendung anders.
Wir wollten sprechen über Grunge.
Richtig.
Und zwar hatten wir die Eingangsfrage gestellt, oder das ist dann ja eigentlich eher die Schlussfrage, wie hat der Grunge die Musikästhetik und den Popdiskurs verändert?
Richtig.
Ich glaube, das war sozusagen unsere Anfangsfrage.
Ja, wir sind drauf gekommen. Letztes Jahr haben wir auf einer Tagung uns unterhalten.
Ja.
Und ich glaube, das Grunge-Thema stand da noch gar nicht fest. Ne?
Gar nicht.
Das war die Idee, hey, lass doch mal einen Podcast machen, weil das machen ja alle gerade.
Ach so, ich dachte, es gibt's noch nicht.
Das machen alle, aber ich glaube, aus der Musikwissenschaft ist mir kein Podcast bekannt. Und das ist ja eigentlich sehr schade, weil da auch eine sehr schöne wissenschaftliche Disziplin vielleicht auch hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben würde, wenn sie dieses Format nicht nutzt.
Wobei dann natürlich der Zuhörer am Ende beurteilen muss, wie musikwissenschaftlich expertise das dann letzten Endes dann war, was wir hier erzählt haben.
Das stimmt, aber wir haben ja eine Pionierrolle und damit setzen wir erstmal einen Standard fest und den können dann andere auch gerne überbieten.
Ja. Im Endeffekt ist es ja auch so, wir sind Musikwissenschaftler und reden über Musik. Wir könnten jetzt auch zwei Maurer sein und über Musik reden und es würde etwas anderes dabei herauskommen wahrscheinlich.
Richtig.
Aber, und so kann man das ja stehen lassen, so ohne jetzt zu sagen, wir haben mehr Ahnung oder weniger, aber wir sind trotzdem Musikwissenschaftler und haben, sagen wir mal, eine andere Form von Ahnung über Musik.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Und wir tragen unseren Teil zum Diskurs bei.
Klammer auf, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, weil wir uns mit Musik beschäftigen, Klammer zu. Also, sonst hätten wir das alles ein bisschen umsonst
gemacht. Hoffentlich. Hat sich das Studium gelohnt,
meinst du?
Haben wir was mitgenommen?
Ein bisschen.
Wahrscheinlich ist es eher die Herangehensweise als jetzt ein besonders großes kanonisches Wissen, oder?
Genau. Na, es geht darum, wie man Probleme löst, wie man komplexe Vorgänge erklärt und wie man letztlich auch, wir haben das ja schon ein bisschen vorbereitet, wir reden gleich über den Grunge. Du gehst mehr so, Cultural Studies mäßig an die Geschichte ran, Race, Class, Gender. Und ich habe mehr so eine historische Perspektive und das versuchen wir jetzt mal zusammenzubringen.
Ja, sehr gerne.
Ja.
Dann fang du doch einfach mal an.
Ach so.
Was hast du dir für Gedanken gemacht? Ja, einer muss anfangen. Ich habe dir jetzt den Ball zugeworfen.
Ich dachte, du stellst mir jetzt eine Frage oder
so. Ich stell dir eine Frage.
Ja.
Okay, dann stelle ich dir die Frage, wo siehst du denn die Wurzeln des Grunge?
Die Wurzeln, also bevor das alles angefangen hat.
Ja.
Also alles angefangen, sagen wir mal so, hat es im Endeffekt mit, siehst du, da fängt es schon an. Wie heißt das Label? Sub Pop? Nein, das Seattle-Label, wo die alle
Also Nirvana war bei Geffen, aber
na, dann davor,
die waren später, das weiß ich nicht.
Davor, gucke, siehst du, alle Grunge-Fans dieser Welt sagen sich jetzt, Sien und Daniel haben gar keine Ahnung von Grunge.
Und vielleicht haben sie recht.
Ja, aber es ist im Endeffekt nämlich auch egal, weil wir, haben wir gerade festgestellt, reden über etwas anderes, nämlich über den Grunge und nicht, ich versuche jetzt, vielleicht hört ihr das, ich suche heimlich in einem Buch.
Blätter einmal schnell und laut, weil das Blättern ist sowieso drauf.
Okay, ich blätter einmal schnell und laut. Ihr hört das, dass ich blätter. Gut, also es gibt dieses Label, wo alles angefangen hat in Seattle. Der Name ich könnte den jetzt nachschlagen. Ihr hört, wie ich versuche, ihn nachzuschlagen. Ich habe ihn auch nicht auf meinen Zetteln, aber jeder weiß, von welchem Label ich rede.
Wir reichen ihn nach.
Wir
werden auch eine Pause machen zwischenzeitlich in der Sendung und dann haben wir Zeit, kurz zu recherchieren.
Aber, das ist ein sehr schönes Stichwort, kurz in diesem Punkt, es gibt Wissen, was wir vermitteln und es gibt Wissen, was man nachschlagen kann.
Ja.
Und als Musikwissenschaftler sage ich jetzt mal, es ist egal, wie dieses Label heißt. Jeder, der jetzt einen Computer hat, kann googeln und sagen, dieses Label in Seattle, was sich 1988 gegründet heißt so und so, wo Soundgarden ihre ersten Aufnahmen gemacht haben, wo Nirvana ihre ersten Aufnahmen gemacht haben, wo The Melvins ihre ersten Aufnahmen gemacht haben. Das kann man nachschlagen. Das ist kein Expertenwissen, sondern das ist Wikipedia-Wissen.
Richtig.
Man könnte es trotzdem wissen, dann wäre man ein bisschen cooler, aber ist jetzt auch egal.
Wir sind nicht hier, um cool zu sein.
Genau, das sind wir nicht. Wir sind Musikwissenschaftler, wir sind nicht cool. Also der Anfang ist Nirvana Bleach, das war 1989.
Legst du jetzt fest,
Lege ich jetzt fest, wenn du mich nach den Wurzeln fragst, ist es so, dass man ja sagt... Mann ist auch gut. Man sagt, der Grunge ist ja entstanden aus so einer Mischform aus harten Gitarrenriffs mit sehr viel Verzerrung in Kombination mit sehr subversiven Texten. So. Ja. Also es ist irgendwie so eine Melange aus Hardrock, Hardcore, Punkrock, letztlich dann zu Grunge gekommen.
Ja.
Dementsprechend liegen die Wurzeln schwer. Also wenn man ganz früh anfängt, dann liegen die Wurzeln so in einem Bereich, was man damals als Garagensound bezeichnet hat. Also weiß ich nicht, Iggy and the Stooges musst du dir mal anhören. Das erste Album Rawside, so, das ist im Endeffekt nicht hörbar, was die qualitative Aufnahme betrifft. Das ist halt wirklich Rawside.
Ja.
Auch Velvet Underground zum Beispiel haben viele Dinge gemacht.
Okay, du gehst jetzt natürlich ganz schön weit zurück.
Genau,
in der Historie. Ja. Wir sind da direkt bei historischen Merkmalen. Was mir immer bei vielen Stücken, die dem Grunge zugeordnet werden, auffällt, ist, dass es doch eher ein langsameres Tempo ist. Also wenn wir über musikalische Merkmale sprechen und die Gitarren ansprechen.
Ja.
Es ist anders als jetzt bei vielen klassischen Pogo-Punk-Stücken, die schon sehr nach vorne gehen mit der Ufter, 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 Ufter. Kickdrum, Snare.
Ja.
Und
es ist jetzt nicht, also jetzt, wenn du jetzt Bad Religion jetzt als die Hardcore-Pioniere 1982, How Can Hell Be Any Earth, ist nur schnell.
Ja. Und also finden wir bei ganz vielen.
Und
die ganze Hardcore-Section,
Bad Religion, Brains
und
Bad Brains sowieso.
Dead Kennedys und so zeichnen sich nicht durch langsames Tempo aus.
Nein. Und auch damals war Bad Religion mit No Control gerade in. Das war 87, 88. Schaut nach, wenn es falsch ist. Da ist doch auch I Wanna Conquer the World drauf. Das ist auch nur schnell. Also das ist diese Hardcore-Schiene war ja immer eine schnell. Andere.
Ja.
So. Das ist richtig, wobei es natürlich auch jetzt in allen Fällen, also wenn wir reden, wollen wir über die Big Names kurz reden, was den Grunge betrifft?
Lass uns doch zu den Big Names später kommen und nochmal so ein bisschen überlegen, wie kommt das, dass sich da auf einmal so eine Musik entwickelt hat, die dann auch relativ zügig ja auch so ein Label versehen bekommen hat, nämlich dieses Label Grunge.
Sehr schnell. Es ist letztlich ja auch, also dieses Label, letztlich ist Grunge auch einfach ein Gesamtkonstrukt aus Ästhetik, Musik und Vermarktung.
Ja.
Würde ich sagen.
Auf jeden Fall, der Vermarktungsaspekt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn sich die Bands da oftmals gegen gesträubt haben. Teilweise kam ihnen ja auch zugute, man konnte mit Musik auf einmal Geld machen.
Ich das schwierig, war schön. Immer sowas so zu sagen. Schwierig. Ob sie sich dagegen gesträubt haben oder nicht, wie du schon sagst, da ließ sich ja dann plötzlich Geld mit verdienen. Genau, was hattest du gerade gesagt, woher das kam, also warum?
Ja.
So. Also, was ja eigentlich galt, also was Interessantes ist, dass das eigentlich alles keinen, für mich persönlich, keine neuen Aspekte waren. So.
Ja. Und verzerrte Gitarren gab es vorher
schon. Verzerrte Gitarren gab es vorher, es gab zerrissene Jeans vorher schon. Es
ernste
gab
Texte
halt,
gab
ernste,
es.
Subversive Texte gab es zuhauf. Und letzten Endes auch diese Form von Punkrock, wie auch immer, Alternative Rock wahrscheinlich. Ja.
Metal, ganz
gab wichtig. Es ja auch. Letzten Endes ist es in Ablehnung zu den großen Glamrock, Rock'n'Roll-Shows passiert, sage ich jetzt mal.
Quasi ähnlich eigentlich wie Punk schon in den 70ern, eine Form von Anti-Ästhetik, ja. Weil auch Punk ja oftmals als Gegenreaktion ja. zu dem klassischen Glam irgendwie gesehen
genau.
wird.
Genau, also das war ja der klassische, so im Sinne von Led Zeppelin, machen halt irgendwie genau. 9-Minuten-Songs mit genau. 4 Gitarren-Soli, die halt irgendwie, und dann kam halt irgendwie dann das 2 Minuten 1-4-5-1
genau. Riff. Und so. Viel Virtuosität, viel Show-Off.
Ja, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kiss, die Rockband Kiss nimmt, die ja. von vornherein ja immer ein Varieté-Denken drin gehabt, so, und das ist sozusagen genau das Gegenteil davon.
Ja.
So, jetzt genau. könnte man systemtheoretisch fragen, ob das sich nicht doch einfach innerhalb eines Systems befindet, aber
weil natürlich auch die Anti-Ästhetik eine genau. Bestätigung der Ästhetik ist.
Genau. Und daraus hat sich das aber letzten Endes, glaube ich, entwickelt. Im Endeffekt. Und ich habe mir das mal angesehen. Wir befinden uns Ende der 80er Jahre zu einer Zeit, wo sämtliche CD-Verkäufe gesprengt wurden. Wir reden von stadienfüllenden Welttourneen von Madonna, ja. von Michael Jackson.
80er, das Jahrzehnt mit den meisten Tonträgerverkäufen.
Ja, also einfach völlig ein absoluter Bombast
ja.
letzten Endes, der da war. 1989, was war modern? Was war der Sommerhit 1989? Ich weiß es, weißt du es?
Oh, das weiß ich nicht.
Lambada.
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 Lambada, sehr schön.
Ihr wisst,
ja.
Habe ich als Vinyl-Single zu Hause mir gekauft, damals.
Damals?
Ja.
89, wie alt warst du da?
Da war ich 7. Mein Bruder war 10.
Du hast, okay, dein Bruder hat sie für dich gekauft.
Mein Bruder hat sie, aber 7, also wie gesagt, mein Sohn ist jetzt auch 7, dem kaufe ich auch schon, der kauft auch, der sagt auch schon zu mir, das da im Radio, dieses Lied möchte er gerne haben. So, also
ja, aber du kannst ihm das dann runterladen, dann hat er es auf dem ja, Tablet oder so.
Wir versuchen da eine Einigung zu finden meistens und dann kaufe ich das Album. Dadurch, dass ich halt meistens nur Radio Rockmusik höre, passt das dann auch ganz gut zusammen.
Ah, schön. Ja, du könntest ihm Mixtapes erstellen ja. und vom Radio direkt aufnehmen.
Ja, das macht man nicht mehr. Also Lambada,
ja.
In der Rockszene sind mir drei Sachen aufgefallen. Erstens 1988, das war ein Jahr vor Nirvana Bleach, ja. aber da gab es Nirvana natürlich schon und auch Soundgarden haben ja in 87 schon aufgenommen. Metallica and Justice for All. Und was ich nennen würde gerne 88, Queensryche Operation Mindcrime.
Mhm.
Also wir haben hier ein Konzeptalbum, was überproduziert, also ganz ein Operation Mindcrime, für mich eines der größten Alben der 80er Jahre, ja, mostly underrated.
Ja, ich kenne es nicht.
Ja, hörst vielleicht kenne ich einzelne Sachen. Hörst dir an. Es ist ein Konzeptalbum mit einer Geschichte. Ich will jetzt keine Werbung für Operation Mindcrime Queensryche machen, aber es ist ein ganz tolles Metal-Album.
Ja.
Aber es ist natürlich, wie gesagt, ein Konzeptalbum.
Ja.
Mit einer durchgehenden Geschichte, mit ellenlangen Gitarren-Soli, also sehr überproduziert, sehr bombastisch, auch futuristische Geschichte einer fernen Zukunft, wo gut gegen böse kämpft, also ein
okay,
also großes Kino.
Ja. Und typische auch, 80er-Jahre-Thematik auch,
ja,
die verarbeitet
absolut.
Wird. Auch die Form von Konzeptalben.
Absolut. Und natürlich Metallica Injustice for All
ja.
war auch Gefrickel. Also
ja.
letzten Endes ging man dann auch weg vom Thrash Metal und ist plötzlich wesentlich komplexer.
Ja.
So. Und das ist, also nur um das, nur ein paar Beispiele zu nennen, das ist sozusagen so, also Lambada, Michael Jackson auf der einen Seite und dann hat man halt jetzt in der großen Metal, Power-Metal, Thrash-Metal-Szene, wir können über Bon Jovi auch reden zu der Zeit.
Machen wir später.
Ja, hatte man einfach dann plötzlich auch irgendwie sehr bombastische große Alben. Also das ist eine ähnliche Situation.
Die auch erfolgreich waren, das ist ja immer wichtig. Also Metallica auch in den 80ern schon ein riesen kommerzieller Erfolg.
Aber, also ich glaube, die ersten drei Lieder der Justice for All dauern dann wahrscheinlich dauern so lang wie das ganze Nirvana Bleach-Album insgesamt. Ne? Das ist so, also wenn ich jetzt hierher fahre mit von meiner Wohnung zu dir ziehen, dann bin ich, wenn ich Justice for All anmache, bei Lied 3 angekommen.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, ja. Weil wir noch ein paar Gitarren-Soli dazwischen brauchen.
Ja.
Sehr schöne Gitarren-Soli. Genau, also das ist sozusagen die Situation, in der wir uns befinden, 1989.
Und das heißt, wir haben eigentlich den Erfolg und das Aufkommen von Gitarrenmusik im Endeffekt, von harter Gitarrenmusik und auch wieder so ein bisschen Hervorkommen von Gitarrenmusik, weil auch die 70er Jahre waren ja schon sehr Gitarrenmusiklastig und wir haben da auch große, erfolgreiche Bands. Und in den 80ern kommt das Ganze irgendwie noch mal hoch.
Na, das kann ich, ich finde es schwer zu sagen. Also ich bin mal, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, auch auf eine 80s-Party gegangen. Also da war ich jetzt noch eher spätpubertär, adoleszent, so ungefähr 10 Jahre her. Und
da warst du Mitte 20.
Ja, sage ich ja, spätpubertär, adoleszent. Also nicht jetzt so ein erhabener Mensch mit goldenen Ringen am Finger wie jetzt. Die Geschichte ist nur die, ich bin auf eine 80s-Party gegangen, so mit,
wir
verkleiden uns alle, bla bla.
Haarspray.
Genau. Und ich hatte damals halt lange Haare noch, sehr lange Haare, die man so trug.
Ja.
Ohne mich da jetzt groß irgendwie einer Subkultur zu verorten, dachte mir dann aber in dem Kontext, naja, dann gehst du halt einfach als Metaller, als Thrash-Metal Typ.
Hattest du eine Leggings an?
Nein, ich hatte eine. Nein, das ist ja so. Das ist ein sehr schöner Aspekt, eine gute Überleitung zur Grunge-Ästhetik. Ich hatte ein Holzfällerhemd an und eine zerschlissene Levi's oder Levi's, wie man in Deutschland sagt.
Ah.
Letztlich hätte man mich auch dem Grunge zuordnen können, war aber für mich einfach auch, wenn man sich erste Plattencover ansieht von Metallica, eben das auch, also auch, also diese ganze
eine ähnliche Ästhetik,
diese Thrash-Metal-Szene, also Slayer, Anthrax, Metallica, Megadeth, hatten ja alle Jeans an, also die sind ja weg von diesem Iron Maiden Leggings Zeugs gekommen, also das, die waren ja schon, da ist ja, da übernahmen ja auch Nirvana letztlich eine Ästhetik von diesen. Also diese Thrash-Metal-Szene ist ja auch entstanden dadurch, dass man gesagt hat, nein, wir wollen diesen Glam nicht.
Ja, weg von der Ballettknolle, weg von geschminkt und Kajal, sondern
wir
wollen das Pure.
Und aber letztlich ist es so, weil du sagst, das ist ja dann gitarrenlastig gewesen, da liefen mir dann ganz viele Cyndi Laupers und ganz viele Madonnas und ganz viel Haarspray entgegen auf dieser 80er-Jahre-Party. Ja. Und man hat sich halt gefragt so, ja, aber wie bist denn du verkleidet? Und ich habe gesagt, ey, ich bin Metaller, wir sind eine 80s-Party. Es gibt kein größeres Jahrzehnt des Heavy Metal als die 80er.
Ja.
Also die Frage ist, wie sehr ist es im Gedächtnis verwurzelt? War das wirklich, hat Madonna und Michael Jackson, den ich übrigens sehr schätze in seiner Musik, aber das ist jetzt nur ein Nebenthema, hat es nicht alles überdeckt?
Ja, vielleicht. Ich habe, wo wir beim Kleidungsstil waren, ich habe auf einer Internetseite was Lustiges gefunden. Auf WikiHow, kennen vielleicht manche, geben so Alltagstipps. Wie mache ich das? Wie baue ich mir aus einem Blatt Papier ein Papierflieger?
Glücklicherweise
wie baue ich ein komplettes Haus? Habe ich folgenden Artikel gefunden. Sich im Grunge-Style kleiden. Der Grunge-Style kommt natürlich vom gleichnamigen Musikgenre. Er ist bequem, dreckig und hat viel Flanell. In Seattle ist der Grunge-Style zum ersten Mal in den 80ern und frühen 90ern erschienen. Und so weiter. Es ist quasi eine Anleitung dazu, wie man sich so kleiden kann. Also, wie man sich heutzutage modisch noch am Grunge orientieren kann. Und dann geht's nämlich los. Es gibt drei Teile. Der erste Teil, Kleidung, geht los mit Der ungekämmte Stil zeichnet den Grunge-Look aus. Grunge ist ein Stil, der sehr chaotisch ist und eine Mir-ist-alles-egal-Einstellung mit dem Punk-Style und Arbeiterkleidung verbindet. Wenn du im Grunge-Style herumlaufen willst, dann musst du deine bisherige Einstellung, ordentlich auszusehen, fast gänzlich aufgeben. Suche im Internet nach Anhängern des Grunge-Stils. Kurt Cobain, Courtney Love, William Duvall, etc. Und dann kommen noch ein paar weitere Sachen, ne? Flanellhemd, im Secondhand-Shop einkaufen, zerrissene Kleidung. Als nächstes Teil 2, Schuhe und Accessoires, Kampfstiefel, steht hier, aha, was auch immer Kampfstiefel sind, Converse-Sneakers.
Ja, definitiv.
Strümpfe mit Löchern, Beanies, Beanies haben auch wieder so ein kleines Comeback momentan.
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall. Trage nicht zu viel Schmuck. Und dann kommt Teil 3, Haare und Make-up. Die Haare, das ist eigentlich mein Lieblingsteil, die Haare sind eigentlich ziemlich unwichtig. Sie müssen nicht gekämmt und können durcheinander sein. Viele Gruncher haben langes, gelocktes Haar, das vielleicht auch ein bisschen fettig ist.
Ach so.
Ja, darf auch gerne fettig sein. Und dann kommen noch so Tipps, ne? Nicht zu viel schminken, wenn dann schwarzen Kajal und ein bisschen verwischen und Haare färben.
Man muss sagen, dass ich in meiner also es ist ein sehr, sehr, also dieses, es hat extrem abgefärbt.
Ja.
Auch bis ganz tief in meine Jugend und in meine Pubertät hinein. So, ich war halt total, also dieser Grunge-Stil war ja einfach mega in. So, also das gehörte einfach dazu. Ich habe mir halt neue Hosen gekauft und habe sie als allererstes eingeschnitten. Also ich komme noch, ja, na klar, also ich komme noch, da, wir haben die noch selber eingeschnitten. Und dann mit Stecknadeln, also mit dann natürlich wieder zusammengesteckt, also mit Büroklammern.
Mit Büroklammern und hier Sicherheitsnadeln.
Genau, Sicherheitsnadeln, richtig. So, und so gehörte sich das, ne? Also, und da bin ich schon noch extrem geprägt von.
Ja, nice, aber es ist interessant, was für eine Erinnerungskultur dann tatsächlich bleibt, ne? Also, das steht heutzutage 2018 im Internet, von der Artikel ist von. Zeigen Sie natürlich, verraten Sie
natürlich. Das ist natürlich auch ein bisschen WikiHow ist jetzt. Also, da erkennt man. Adorno würde jetzt sagen, die Kulturindustrie verleibt einfach alles und kann sich niemals aus dem Gesamtkontext lösen, egal wie subversiv man halt ist.
Ja.
Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Umschlag in Unfreiheit, ne? Das ist ja so, also das, ich, manchmal frage ich mich, ohne jetzt altklug und konservativ zu sein, so finde ich manchmal sehr schwierig, sich in dieser heutigen Gesellschaft zu orientieren und etwas Neues zu finden, weil die Absonderung von solchen Dingen geht halt extrem schnell. Also jeder Trend wird halt in Sekunden schneller aufgegriffen.
Ja, und wir fänden wahrscheinlich ähnliche Anleitungen zu jedem Musikgenre. Ja. Das heißt, es gehört auch natürlich immer ein Gesamtlebenskonzept dazu. Ja. Es geht eigentlich nie darum, nur die Musik anzuschauen, sondern natürlich wird Grunge mit einer gewissen Ästhetik irgendwie verbunden. Und vielleicht können wir dazu einen ersten Songhinweis geben oder so, und dann können wir uns eine kleine Pause gönnen und ich empfehle dazu den wie heißen er? Von Nirvana, geht im Refrain He's the one who knows all the pretty songs, weil da geht's genau darum, dass Kurt Cobain über jemanden singt, der zwar diese ganzen schönen Nirvana-Stücke kennt, aber eigentlich diesen Style gar nicht mehr lebt.
Siehst du, jetzt wäre auch wieder, ist es nicht in Blumen, aber da werden jetzt auch wieder alle Grunge-Fans am Mikrofon sagen, der Siebert und der Scene, jetzt habe ich meinen Nachnamen verraten, also der Daniel und der Scene.
Das
ja,
ist so
der
wild,
Siebert
oder?
Ist halt öfter so, das so sagt, hat man das früher gesagt, das ist auch so, früher hat man sich noch mit Nachnamen angesprochen.
War das so bei dir? Bei mir nicht. Aber ich hatte einen Freund, den haben wir immer mit Nachnamen.
Du hieß auch Sean, ich heiße Daniel. So, kannst du dir vorstellen, wie viele Daniels es gab?
Ja, das stimmt.
Ich denke, es ist in Blumen.
Ja.
So, also, ja.
Hört euch in Blumen an, lest euch den Text durch und
danach,
wir hören uns dann gleich wieder.
Wir reden auch über in Blumen. Dazu habe ich auch noch was zu sagen.
Super cool, weil über den wollte ich auch reden.
Gut.
Bis gleich. Ja, Hallöchen. Wir sind zurück nach In Bloom, den ihr euch hoffentlich alle angehört habt in unserer Spotify-Playlist.
Und wir haben das auch getan.
Wir haben tatsächlich gerade reingehört. Wir haben aber nicht über Spotify gehört, sondern tatsächlich CD gehört. Wir haben hier die
verrückt
Nevermind-CD. Unglaublich. Ich wollte sie erst auf den Plattenspieler auflegen und dann passte die Nadel nicht in die Rille.
Wir sind so konservativ, diese CDs.
Das stimmt, aber das ist unsere Originalquelle. Das ist ein Artefakt.
Ja.
Ja, also das ist irgendwas, was du vielleicht auch irgendwann mal ins Museum stellen kannst.
Nicht re-released, ja.
Nee, also das ist
die Originalaufnahme von, so sieht die auch aus.
Von 91. Die hat Kurt Cobain.
Ja, ja.
hat selbstständig das Inlay da reingefaltet. Genau.
Es ist so, dass auch CDs auch irgendwann kaputt gehen übrigens. Ich kaufe mir CDs dann nach.
Echt, das machst du?
Ja.
Das hat mein Vater mit Schallplatten gemacht, weil der zum Beispiel die Supertramp Breakfast in America hat da so oft gehört, dann gehen die Rillen mit der Zeit so ein bisschen kaputt.
Sehr schön, Supertramp, gut, schöner Gegensatz zu Grunge.
Super Gegensatz zu Grunge.
Supertramp.
Außer von den Haaren her, da haben sie sich nicht viel getan.
Richtig, diese Crisis What Crisis Album ist mit diesem super, kennst du dieses Cover? Ja. Das ist super. Und ganz tolle Musik.
Ja.
So, es gab eine Situation, aber ist jetzt nicht jugendfrei. Da saßen wir in Neukölln, haben diese CD gehört und
die Crisis.
Die Supertramp-CD und schauten auf den Hermannplatz und haben Bewusstseinsarbeit in der Drogen konsumiert. Aber das ist eine Weile her, aber es ist ein schönes Erlebnis gewesen. Ich verbinde Supertramp mit dem Hermannplatz anno 2000.
Ja, okay, das ist das Allerletzte, womit ich Supertramp verbinden würde.
Ja,
gerade auch mit Drogen, nein. Jede andere Musik,
aber es ist ein schöner Supertramp. Kontrast, das ist ein schönes Mixery.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Egal, in Bloom. Ich bin der Meinung, dass man in Bloom, wir haben gerade festgestellt, jeder Grunge-Fan weiß das natürlich, dass Nirvana den Text von In Bloom quasi als Leitfaden, auch als einzigen Text in das Cover, also ins Booklet von Nirvana Nevermind gemacht hat.
Genau, das müssen wir vielleicht für die jungen Zuhörenden
was ein Booklet erläutern. Ist?
Eine CD kennt ihr vielleicht, das sind diese Scheiben und so weiter.
Die blinken.
Nee, ist klar. Im Booklet selber finden wir diesen Text von In Bloom in wunderschöner, gewellter Schrift.
Aber interessant, dass jetzt dieser Text, haben wir gar nicht gewusst. Jetzt könnten wir sagen, oh, der Sin und der Daniel sind total clever, halten sich jetzt hier an Gemeinplätze. Aber wir haben In Bloom einfach so ausgesucht, ohne das vorher. Da kommt
das
da wieder
kam
der,
ganz intuitiv,
da kam wieder
tatsächlich.
Das ist dann wieder der Musikwissenschaftler, der intuitiv vielleicht dann doch die Sachen herausfindet, die ein bisschen was da aussagen. Also
In Bloom. Gib zu, es war Glück. Es war reines Glück.
Ja. Naja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also In Bloom ist so, dass ich finde, hier für mich, bitte korrigiere mich, musikalisch relevant für den Grunge zeigt vor allen Dingen diese Akkorde versetzt vom Schlagzeug. Also du hast halt einen klingenden Nachhall und du hast dann danach ein einsetzendes Schlagzeug. Also es ist dieses da, da, datten, da, da, pappen, 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 da, da, datten, da. Und du hast also sozusagen immer eine Versetzung. Verstehst du, was ich meine? Wie würde man das musikalisch besser ausdrücken? Ein Nachklang sozusagen. Also
eine Art Call and Response.
Boah, sehr weit gegriffen. Aber ja, im weitesten Sinne schon. Also es ist jetzt kein Offbeat in dem Sinne. Es ist jetzt auch, aber es ist keine klare, geht nicht klar jetzt irgendwie auf der Eins. Also es ist auch nicht ein klares Punk-Riff. Ne? So ein klassisches Ramones-Punk-Riff ist es nicht, sondern es ist immer irgendwo ein Stück weit versetzt. Also es hat immer so eine gewisse schleppende Dynamik.
Ja.
Und das ist musikeraffin. Also ich glaube, da hat einfach, also im weitesten Sinne gehen die ja, die machen sich ja vorher keinen Plan, so in dem Bereich, meistens nicht. Vielleicht eine Idee, aber das liegt dann schon auch am Schlagzeugspiel von Dave Grohl. Also vom Prinzip her. Das ist einfach das ist seine Intuition des Schlagzeugspiels.
Er ist ja auch ein sehr guter Songwriter.
Das
hat er ja häufig bewiesen. Deswegen finde ich, dass auch sein Schlagzeugspiel immer sehr songdienlich ist.
Ja, genau. Aber das ist sozusagen immer, und wenn man jetzt, ihr könnt euch von der In Utero Serve the Servants anhören oder Very Ape oder so, das ist, da habt ihr genau das gleiche Muster an dieser schleppenden, harmonischen, rhythmischen Konstellation. Das ist bei diesen, das gilt ja dann schon fast als schneller Song, so, also es ist jetzt nicht irgendwie Something in the Way oder so, also es ist schon eher ein schneller Song aus dem Grunge, du hast ja gesagt, viele Songs sind langsam, aber das hat immer so diese schleppende Dynamik irgendwie. Also,
ja.
Sag ich.
Ich habe gerade übrigens festgestellt, es ist natürlich nicht der Text von In Bloom, der im Cover drin ist,
okay,
sondern es sind Textausschnitte über das ganze Album verteilt, aha, sofern ich das gerade alles immer zu.
Gut, also haben wir kann. Quatsch erzählt.
Wir haben Quatsch erzählt.
Gut, also stimmt nicht.
Stimmt nicht.
Alles löscht das, was wir gesagt haben über den Text. Aber glücklicherweise haben wir ja jetzt erst über Musik gesprochen. Dann können wir ja nochmal über Text reden.
Ja.
Da hattest du dir etwas überlegt, du hattest da schon was zu gesagt.
Ich hab mir gar nicht so super viel dazu überlegt.
Ja.
Ich hatte aber auch In Bloom da wieder im Kopf, weil ich da den Aspekt sehr interessant finde, dass In Bloom eigentlich damit umgeht, wie denn Musik kommerzialisiert wird. Und dieses merkwürdige Gefühl, was wahrscheinlich Nirvana dann gehabt hat, Anfang der 90er, dass ihre Musik auf einmal bekannt wird und verkauft wird. Und zwar natürlich nicht nur an Grunge-Leute, nicht nur an Gleichgesinnte, sondern eben auch an die durchschnittlichen amerikanischen Middle-Class-White-Kids.
Ja.
Und das ist was, womit sich dann Kurt Cobain auch textlich tatsächlich auseinandergesetzt hat. Also er geht da echt auf so eine Meta-Ebene und versucht, seine eigenen Gefühle, seine eigenen Gedanken dazu in eine Textform zu bringen. Und das finde ich dann doch wieder etwas sehr Reflektiertes und etwas sehr Schönes. Das ist mehr als zu sagen, wir haben hier unsere kritische, subversive Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen.
Ja.
Sondern es ist dann tatsächlich auch eine Auseinandersetzung auf einer Metaebene mit diesen Problemen, die dann dadurch entstehen, dass man diese Gesellschaftskritik in einem kommerziellen Umfeld eben auch nutzt. Und das finde ich sehr spannend, sehr interessant. Und ich glaube, dass er sich da selber auch sehr bewusst drüber war, was mit seiner Musik gemacht wird. Und dass das vielen anderen wahrscheinlich auch so ging. Und die dann teilweise versucht haben, ihren eigenen Weg damit zu gehen. Beziehungsweise viele sind dann wahrscheinlich auch später dann den klassischen Rock'n'Roller-Fame-Weg gegangen und haben sich dann mehr auf ihren Rock'n'Roll konzentriert.
Ist natürlich jetzt gerade bei Kurt Cobain wirklich eine sehr gewisse Tragik dahinter auch ein Stück weit. Weil das natürlich irgendwie, also wenn man sich jetzt die, also der Sprung von Nirvana Bleach, von der Ästhetik
zu Nevermind,
ist riesig.
Ja.
So, von der gesamten Produktion, also Bleach ist ja wirklich ein Album, was sehr, sehr, sehr kurzlebig ist, was Akkorde betrifft.
Sehr punkig, sehr riffgetragen.
Sehr punkig, sehr riffler und sehr, sehr noisy, also sehr viel Lärm, sehr viel Krach, sehr viel Dissonanz, sehr viel kaputt. Sehr viel zerstörerische Elemente hat. Und so, ja, also ich meine, Smells Like Teen Spirit ist eine Hymne, so brauchen wir uns keine, also es brauchen wir, glaube ich, sind wir über jeden Zweifel erhaben, aber ist sehr radiotauglich.
Auf jeden Fall, das ganze Album, da kannst du jeden Song also, als Single rausbringen, der läuft im Radio. Also viele werden ja auch als Single gespielt.
Ja, weiß ich, also Come As You Are ja auch und so.
Klar,
also,
In Bloom läuft auch im Radio.
On a Plane, vielleicht Territory Pissings, also gibt es vielleicht zwei Songs, wo ich sage, die sind ein bisschen kaputter.
Fürs College-Radio dann.
Ja, und wenn wir kurz über Nirvana bleiben, war dann auch bei In Utero nicht mehr so.
Also genau, da sind sie dann schon. Aber da haben sie auch den Produzenten gewechselt.
Ja, richtig, richtig. Also was sagst du denn zu meiner akkordversetzten Schlagzeugthese so und die ich da so von In Bloom mal so postuliert habe an diesem Song?
Die gefällt mir sehr.
Ja.
Also insgesamt, was so ein bisschen ja auch dahinter steckt dann, ist, dass es beinahe eine instrumentale Gleichberechtigung von Gitarre und Schlagzeug ist. Wenn das Schlagzeug für dich so einen wichtigen Teil ausmacht, dass das Schlagzeug quasi antwortet auf die Gitarre.
Na.
Und das ist ja so ein Minimalismus, der viele Grunge-Stücke auch auszeichnet.
Extrem. Jeder konnte aus meiner Generation, der Gitarre spielen konnte, jeder hat Nirvana gespielt.
Ja, klar.
So, jeder hatte Bassläufe im Kopf.
Ja.
Ich habe mein Leben lang Nirvana-Bassläufe im Kopf.
Geil, die sind auch gut.
Das ist dann manchmal so das kommt dann so manchmal so. Das ist aber dann vor allen Dingen dann der Unplugged-CD geschuldet. So. Aber manchmal läuft man durch die Straßen und denkt sich, das ist dann so, da kommt man schwer raus. Also es ist immer sehr eingängig, sehr einfach.
Ja.
Und das ist auch natürlich sehr wichtig.
Ja, und dadurch natürlich, glaube ich, auch sehr, vielleicht beinahe schon emanzipatorisch, demokratisch in Bezug auf die Bandmitglieder.
Ja.
Jeder darf und soll sich auch einbringen. Und es ist halt eben mehr als nur zu sagen, okay, wir machen Radioproduktion und im Endeffekt muss das so klingen, dass es im Radio ankommt, sondern ich finde den Gedanken sehr schön, dass da tatsächlich eine große instrumentale Gleichberechtigung auch besteht.
Ja, auf jeden Fall. Also ist, ich möchte kurz noch sagen, natürlich textlich, also dieses Here We Are Now Entertain Us geht ja auch in diese Richtung, in diese Metaebene Richtung und wollte da ganz kurz noch einen kleinen historischen Ausblick liefern.
Ja, gerne.
Das ist ja das Jahr 91 gewesen und ich habe mich vor allen Dingen mit dem CD-Jahr, so habe ich das genannt, mit dem CD-Jahr 92 beschäftigt und wollte jetzt die natürlich jetzt sehr subjektiv für mich relevanten CDs aus dem Jahr 92 mal vorstellen. Und da erkennt man, also das ist diese Meta-Ebene, textliche Meta-Ebene, die ist natürlich auch nicht neu.
Nee, natürlich nicht.
Definitiv nicht. So, du hast jetzt Zeit, dir gegen gleiche du hast jetzt Zeit, Beispiele zu suchen, wo der Text auch so ähnlich ist.
Oh, ich bin bei Texten immer so schlecht. Ich kann die Stücke eher auf Gitarre spielen, als dass ich die Texte mitsingen kann.
Aber Ugly Kid Joe, America's Least Wanted, 92.
Ja.
Hat man keine Metaebene. Schöne Musik, auch ein bisschen, also das geht auch. Das ist, Ugly Kid Joe war ja dann so ein Phänomen, was sich ja so ein bisschen auch an diese Schnittmenge von Grunge zum Hardrock, also es passte ja, es ist mehr Grunge als Hardrock, mehr Grunge als Heavy Metal, auch mit diesem ganzen, also Ugly Kid Joe haben auch ein sehr starkes Grunge-Image gehabt, mit diesem nahe zum Fan sein, nahe. Kiss Revenge, ein sehr beachtenswertes Album von Kiss nach all den Jahren mit schönen Songs, aber auch jetzt keine Metaebene. Schön, Gene Simmons hat schöne Lieder geschrieben. Zweites Album Pantera, Vulgar Display of Power, ist auch eher auf die Fresse als jetzt irgendwie doppelbödig. Auch ganz, ganz toll. Ne? Mhm. Großer Durchbruch, R.E.M., Automatic for the People. Erwähnenswert. Beastie Boys, Check Your Head. Nach der, also das war noch der Vorgänger zu Ill Communication. Die kam 1994 und so. Also das war sozusagen eigentlich für die Szene, war das natürlich jetzt nach Fight for Your Right und so, war aber die Check Your Head eigentlich der Durchbruch der Beastie Boys. Bon Jovi, Keep the Faith. In einem ganz anderen Ton. Auch 92. Eric Clapton Unplugged, ein ganz großes Album, auch 92, was auch ganz viel historischen Wert hat.
Ja, weil es diese Unplugged-Sachen auch nochmal super in den Vordergrund geholt hat.
Aber Iron Maiden, Fear of the Dark, würde man sagen, oho, erst 92 oder die gibt es doch schon ewig, aber Fear of the Dark.
Das stimmt, das ist ganz, ganz spät, obwohl es so eine Hymne ist.
War 92, war große Iron Maiden-Zeit.
Ja.
Ne, jedes zweite Kid ist mit Iron Maiden T-Shirt rumgelaufen. Jetzt wieder, lustigerweise. Von H&M.
Genau, von Nirvana T-Shirts, aber auch von H&M.
Ja, ja.
Natürlich, alles mittlerweile
alles von H&M. Alles von H&M, gemacht von kleinen Kindern.
Von Kindern für Kinder.
Von Kinder für Kinder. Zwei Sachen noch erwähnenswert, weil 92, Sublime-Debüt, For the Oath of Freedom, und Tool-Debüt.
Ach,
Undertow. Also so gab so ein Tool, paar Sachen vorher, so, aber war auch, 92 war auch Tool-Debüt. Und das ist alles sozusagen nach Nirvana Nevermind irgendwie auch entstanden.
Ja.
Ich habe das mal so über, also das ist nur ein Ausschnitt. Aber interessant, weil irgendwie auch, wo du sagst, jetzt mit dieser Doppelbödigkeit, die ist da nicht.
Die ist da nicht. So. Gleichzeitig sind natürlich, also Leute wie Bon Jovi oder so, oder auch
der Meister des White Trash, Bon Jovi?
Der Meister, das habe ich noch nicht gehört.
Es gibt
der Meister
des White Trash. Ja, es gibt nicht, also.
Gibt's die noch?
Bon Jovi?
Also, dass die noch leben, ja, aber ja, machen die noch irgendwas?
So, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich glaube,
dass spielen zum zehnten Mal ihre Best-of-Tour.
Sitzt immer noch, sieht immer noch so aus wie damals, weil er sich liftet, aber sonst, ich glaube, die gibt's noch so. Aber es gibt nichts, also Menschen, die Textzeilen schreiben wie, you know, I want you, like the roses needs the rain, you know, I need you, like the poem needs the pain. Also dieser, the roses needs the rain, also sowas, wer sowas schreibt, hat für mich einfach immer einen Platz in meinem Herzen gewonnen.
So einfach geht das, einen Platz in Daniel Sieberts Herzen.
Ja, schlimm, nein, aber manchmal finde ich diese naive, also diese Zeit, in der wir befinden, und das ist ganz interessant, weil Nirvana bzw. der Grunge ja da sozusagen eigentlich den Kontrapunkt setzt, ja, und sagt, nee, ey, das ist alles voll Kacke hier, so, also ist alles voll Scheiße, das ganze Scheißleben, was auch dann wiederum meine Generation sozusagen ja auch irgendwie geprägt hat vom Sujet.
Stimmt ja auch.
So, ja, ich finde jetzt aus der Retrospektive manchmal sozusagen so ein, dieses naive, einfache Liebeslieder-Gedöns.
Ja.
Manchmal finde ich es schön, dass man Anfang der 90er Jahre noch so naive Texte schreiben konnte wie Bon Jovi. Also das hatte sozusagen irgendwie, heutzutage geht es gar nicht mehr. Also du kannst das nicht, sowas kann man nicht mehr schreiben, ohne dass man nicht in, das, es war damals schon Kitsch, aber es war irgendwie eine andere Form von Kitsch. So, man hatte damals...
Oh, da überlege ich gerade. Ja, Poptexte, da gibt es ja immer noch viele, die sehr blöd sind. Ich meine, die meisten heutzutage schlimm arbeiten dann mit platten sexuellen Anspielungen.
Ja.
Ganz großer Trend.
Ja.
Wenig einfallsreich meistens.
Ja.
Sachen vom Kaliber You Can Blow My Whistle, Baby.
Ja.
Und weitere Geschichten.
Auch interessant, weil hier meines Erachtens eine Subversivität plötzlich in den Popdiskurs kommt,
ja,
der da wertend gesprochen eigentlich gar nichts zu suchen hat. Also wenn sozusagen...
Wo meinst du das, bei den alten Sachen oder jetzt bei...
Nee, das, was du gerade angesprochen hast, dass sozusagen eigentlich eine subversive, sexistische Ebene, so, das kennt man ja, das kommt ja so aus dem Jamaika-Ska und aus dem Calypso, in dem Bereich. Gut, da sieht man dann, wo es herkommt, weil viele neue Popmusik ist auch, geht ja auch so diesen Reggaeton-Style.
Ja.
Hört man sehr starke Beats. Aber sozusagen, ich finde, wenn man das in einem Kontext eines Laurel Aitken auf dem Skinhead-Konzert, eine sexuelle Anspielung hat für mich ist in einem anderen Kontext zu setzen, als das, was jetzt bei
Popdiskurs läuft. Das ist ja das Schlimme.
Wird salonfähig gemacht.
Wobei, nein, ich möchte gar nicht, hier jetzt auf Popmusik von heute schimpfen. Aber das ist ja das, was dann oftmals gemacht wird. Das sind eigentlich Sachen, die aus einer ganz anderen Musikecke kommen, auf einmal so salonfähig sind, dass sie in den Mainstream-Diskurs so einen Einzug finden,
genau,
ohne dass das aber, so zumindest mein Eindruck, groß reflektiert wird, sondern es ist nur so ein Attention-Tool.
Ja, genau.
Ja, und damit hat es sich. Funktioniert ja aber auch.
Ja, also jetzt kann man das schön, also das, ihr merkt, wir reden eigentlich die ganze Zeit über Grunge, weil das alles Dinge sind, die da auch verarbeitet werden, weil Grunge ein schönes Beispiel ist, wie genau solche Tools dann letzten Endes auch absorbiert wurden. Also
ja. Grunge. Sollen wir zurück zur Textebene? Hast du da noch große Ergänzungen?
Ich wollte mal kurz wenigstens so den groben historischen Bogen noch schlagen, um das mal kurz wenigstens zu beenden, damit wir dann noch mehr tiefer gehen können. Also wir haben dann Smells Like Teen Spirit und das war ja dann so die Geburt sozusagen des kommerziellen Grunge. So, da fing
das
dann
krassen
an.
Hypes auf
das
jeden
krassen
Fall.
Krassen Hypes, da kamen dann, schossen sie dann alle aus dem Boden, haben alle ihre Plattenverträge bekommen. Big Names, wie gesagt, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam.
Ja.
Punkt.
Ich glaube, man sollte keinen Punkt hinter solche Listen machen. Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam.
Ja.
Mudhoney.
Ja, da kommen dann alle an und sagen The Melvins und Mudhoney. Aber das finde ich persönlich alles so, wo ich sage, ja, das ist okay. Aber es hatte nicht diesen kommerziellen Erfolg.
Es hatte nicht. Ja, so. Ja, mag sein.
Also, ne? Viele Bands.
Da müsste ich gucken, was wer wie viel verkauft hat. Das habe ich nicht im Kopf.
Also es ist ganz interessant, ich möchte dazu auch noch, aber halten wir das mal so fest.
Ja.
Und da, dann ging es natürlich weiter.
Stone Temple Pilots.
Ja, ja.
Also auf jeden Fall auch.
Im weitesten Sinne.
Big Seller.
Ja. Und ging dann letzten Endes, ist da die Frage, wenn man es begrenzt auf Nirvana und wenn man es begrenzt auf Seattle, muss man mit dem tragischen Tod von Kurt Cobain 1994 da auch eigentlich irgendwie einen Schlussstrich erstmal ziehen, sozusagen. Danach geht es natürlich dann weiter.
Viele Bands existieren weiterhin noch, ja. Aber es hat sich so die Gesamtattitude scheinbar genau. Ein bisschen verändert. Zumindest wird das oftmals so festgelegt als ja. So Ende der Grunge-Zeit. Ein bisschen fast wie Ende der 50er, als hier Flugzeugabsturz war mit Buddy Holly drin und noch zwei seiner Kompagnons, deren Namen ich leider gerade nicht
parat habe. Könnt ihr wieder nachlesen.
Könnt ihr wieder nachlesen. Oder ihr hört euch American Pie an, das Lied. Im Original natürlich, nicht von Madonna. Handelt ja davon, The Day the Music Died. Der Tag, an dem der Rock'n'Roll gestorben ist. Und Elvis konnte ihn auch nicht retten, weil der zur Armee musste.
Ja, und, schlimm. Genau.
Ähnliches dann mit dem Ende von Nirvana. Das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass Nirvana gestorben war mit dem Tod von Kurt Cobain.
Es ist und damit ja auch
die kommerziell erfolgreichste Grunge-Band beerdigt war.
Weil auch die Foo Fighters, glaube ich, direkt danach eigentlich weitergemacht haben, aber auch einen ganz anderen.
Aber anderer Fokus und Dave Grohl, die erste Scheibe hat er komplett selber eingespielt, das war, glaube ich, so ein bisschen.
Aber ganz anders, also The Color and the Shape war dann, glaube ich, 97 und es war ein ganz anderer Duktus.
Ja, und ganz anderer Ansatz auch.
Musik viel lebensbejahender auch insgesamt.
Ja.
So.
Brauchte er vielleicht auch.
Ja, besser ist. Nee, genau, also so würde man es umschreiben. Wir haben geredet über den Text, wir haben geredet über verzerrte Gitarren, über die kurze, über die kleinen Melodien letzten Endes, die da ausschlaggebend sind. Ich finde in dem Zusammenhang noch wichtig, wo du vom Text redest, weil da sieht man, glaube ich, irgendwie. Also, willst du dazu noch kurz was sagen? Weil ich würde gerne dann den Bogen zu Soundgarden und zu Pearl Jam schlagen.
Schlag du bitte den Boden dann, den Bogen, weil wir ansonsten so viel über Nirvana geredet haben. Man kommt da irgendwie nicht drum rum.
Also, ich finde.
Aber es gibt so viele andere wichtige Leute.
Ich finde halt interessant, wenn man jetzt sich Soundgarden anhört und wenn man sich Pearl Jam anhört und wenn man sich Alice in Chains anhört und wenn man sich Nirvana anhört, sehe ich da bis auf Attitüde und Text musikalisch wenig Parallelen.
Echt, das geht mir anders.
Das geht dir anders.
Das geht mir anders. Also zum einen, die verzerrten Gitarren sind auf jeden Fall ein wichtiges Merkmal.
Gebe ich dir recht.
Dann gerade so ab Anfang der 90er, also so ab 91, 92, finden wir häufig so ein Wechselspiel zwischen verzerrten Gitarren und cleanen Gitarren.
Ja.
Etwas, was auf dem Nevermind-Album ganz, ganz viel gemacht wurde. Aber auch bei Pearl Jam finden wir ähnliche Geschichten. Ich finde, das langsame Schlagzeug sehr wichtig oder prinzipiell so ein eher langsames Tempo, was vielleicht auch stärker zum Springen oder Headbang anleitet als zum Pogen beispielsweise, finde ich musikalisch bei vielen Bands vor. Einen gewissen musikalischen Minimalismus auch. Und ich finde auch eine Klangfarbe in der Stimme ist bei vielen Leuten sehr ähnlich. Also es ist, geht prinzipiell Richtung einem gepressten Gesang.
Aber auch, Pearl Jam, Entschuldigung.
Auch Eddie Vedder, wenn der in die hohen Lagen geht und also anfängt zu schreien. Der hat seine Schreipassagen. Gerade auf dem zweiten Album
aber
Versus hört man ganz, ganz oft, dass er eigentlich klanglich sehr nah an Kurt Cobain beispielsweise.
Ja, wenn man aber einen Chris Cornell nimmt und einen Eddie Vedder, sehe ich da halt schon. Also ich meine, einen Chris Cornell, der gerne im Falsett sozusagen irgendwie rumkreischt. Und dann hast du halt einen Eddie Vedder, der ja sehr eine sehr sonore, so eine sehr, sehr, sehr harmonische Stimme letzten Endes hat. Eine sehr einprägsame, eine sehr in dem Zusammenhang müssen wir auch über Frauen reden und über Gender und über Kontexte. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und bei Kurt Cobain sehe ich halt einfach diesen depressiven, traurigen Mann, der halt sozusagen das da so ein bisschen vor sich hin brabbelt. So. Ich habe natürlich da auch das Unplugged-Konzert. Also das ist für mich eine ganz andere, so, also um es mal sozusagen jetzt so zu umschreiben, also Nirvana war für mich immer Kiffermusik, Pearl Jam war immer Frauenmusik und Soundgarden war halt schon eher so wirklich so, das waren dann so die Riffs, die dich halt umgepustet haben, so, ne? Also so dieses Hunted Down Riff, so, ja, aber, also das ist halt so Pam, so, das haut dich halt einfach um.
Aber so. sieh doch mal über dieses Unplugged-Album so ein bisschen.
Okay, ja, schwer.
Von Nirvana, sehr schwer. Weil natürlich Unplugged sowieso seine ganz eigenen Regeln hat. Ja. Und dann war das Unplugged-Album auch eine Phase, in der es Kurt Cobain sowieso nicht so gut ging. Nee. Und
danach ging es ihm dann gar nicht mehr.
Danach ging es ihm dann irgendwann gar nicht mehr.
Ja.
Und wenn du dich jetzt auf die drei Studioalben beziehst, vom Gitarrensound so.
Ja.
Das ist keine Kiffermusik.
Nein.
Noch das Nevermind-Album mit
aber irgendwie immer,
Come As You Are oder so. Ich weiß, was du meinst mit Kiffermusik.
So, also es ist sozusagen, also dieses Something in the Way zum Beispiel, ja, wie er das sozusagen mit dem Cello, wie das jetzt immer wieder bei Nirvana, aber das muss ich erzählen kurz, wie das ausklingt, mit dieser Cello-Passage und so, das ist halt für mich so ein trauriger, das ist für mich ein trauriger, adolescenter, alternativer Jugendlicher, der halt irgendwie in seinem Zimmer sitzt und sagt, ja, ist alles so furchtbar, aber ich kann eh nichts dagegen tun. So, ich kann dir die ganzen 35-Jährigen zeigen, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, scheiße, hätte ich das damals nicht gehört, hätte ich jetzt vielleicht einen anderen Lösungsansatz, außer mir halt die Birne wegzukiffen. So, also, das ist für mich sozusagen irgendwie so, das ist so ein bisschen so dieser Hermann Hesse-Roman. Jetzt, ich werde jetzt ein bisschen polemisch, so dieses, oh, something in the way und so, aber irgendwie kann man es ja sowieso nicht ändern. Und ich finde, dass das, also, das also dieser depressive Duktus, der da drin steckt, dieser Konflikt.
Der ist da, der ist auf jeden Fall da.
Und der ist meines Erachtens bei, bitte korrigiere mich, wenn du das anders siehst, bei Soundgarden, wie gesagt, wenn du Hunted Down nimmst, wenn du sowieso, also größter Hit war ja irgendwie Black Hole Sun dann, aber auch so Outshined zum Beispiel. So, natürlich ist es halt traurig, aber es hat einen anderen Duktus. Und von Pearl Jam, mal ganz zu schweigen, also I'm Still Alive hat ja nun einen ganz anderen, ganz anderes Sujet.
Aber wir waren jetzt ja weg von der textlichen Ebene hin zu einer klanglichen Ebene. Und klar, Chris Cornell geht dann noch mal in viel höhere Lagen als Eddie Vedder das
zum Beispiel tut. Die haben auch einen guten Gitarristen von Soundgarden, ne? Wie heißt denn der?
Weiß ich gerade nicht, habe ich nicht parat.
Könnt ihr nachschlagen
bei Wikipedia,
genau.
Ganz einfach.
Richtig, der Gitarrist halt.
Der Gitarrist.
Namen sind
ist mir aber aufgefallen, viele Bands haben sehr gute Gitarristen.
Ja.
Also auch
auch generell, von 1900 an bis jetzt, Scene sagt, viele gute Bands haben Gitarristen.
Nein, haben gute Gitarristen, nein, und viele Grunge-Bands
vor
allem. Also auch Pearl Jam hat ja technisch anspruchsvolle Gitarrenpassagen.
Ja.
Ganz, ganz viel.
Ja.
Und wirklich tolle Soli auch, die, wo man den 70er-Jahre-Einfluss einfach auch hört.
Also aber ist Pearl Jam
hat das ganz viel mitgenommen.
Ja. Aber ist ja trotzdem kein Jimmy Page.
So. Nein, es ist auch eine ganz andere Herangehensweise als Jimmy Page, natürlich.
Ja.
Aber man merkt, das sind Leute, die haben ihre Technik auch beisammen gehabt, die haben ihren Sound beisammen gehabt und haben das dann verbunden mit einer bestimmten Kompositionsweise.
Gilt das auch für Nirvana? Also ich meine, ist die Virtuosität da auch?
Nein, bei Nirvana finde ich, ist Virtuosität das falsche Wort.
In Utero ist virtuos. Als Gesamtkunstwerk.
Ja, ich finde, Nirvana wirkt immer sehr stark konzeptionell.
Ja,
ich finde, Nirvana klingt wie eine Band, wo sich die Leute sehr viel Gedanken machen über das, was sie machen.
Ja.
Und da geht es sehr viel auch um das Zusammenspiel, um Arrangements, um die Art und Weise, wie es produziert wird, um Sound. Das haben die super gut gemacht. Ich finde aber, von Virtuosität dort zu sprechen, im Sinne von technischem Show-off auf dem Instrument, nicht angebracht. Und das sehe ich bei anderen aber schon.
Sicher.
Da geht es schon auch um das typische Gitarren-Solo, was dann einfach mal zeigen soll, wie schnell man eine Pentatonik rauf und
runter spielen soll. Eher bei Soundgarden am ehesten noch. So, finde ich. Und da ist auch für einen Griff lastig. Wie gesagt, ich finde, es hinkt, wenn du jetzt natürlich irgendwie dann, sagen wir mal, irgendwie andere Rock-Big-Names irgendwie so. Also ich finde, dass Richie Sambora immer noch einen sehr großen, guter Gitarrist ist, einen sehr guten Sound hat. So, und wenn du dir überlegst, dass halt irgendwie Slash zu der Zeit halt auf der Bühne stand, so, dann ist halt auch dann wieder vorbei mit der Virtuosität von Pearl Jam-Gitarristen. Also sag ich jetzt sozusagen, ne? Also.
Aber auf einer klanglichen Ebene oder auf einer Präsentationsebene?
Ja, sowohl als auch. Also,
weil ich finde, klanglich muss Pearl Jam sich da auf keinen Fall verstecken hinter Slash.
Hast du Slash schon mal live gesehen?
Nee, noch nicht. Mein erst du mein dort. Alter Gitarrenlehrer hat das gemacht und der sagte, das war schrecklich, weil er, also es gibt ja auf Gitarre dieses schöne Bending als Technik, wo man Saiten hochzieht und das soll live wohl schrecklich gewesen sein. Vielleicht ist es mittlerweile anders, das weiß ich nicht, aber bei Slash steht natürlich auch das Posen auf der Bühne, das ist ein essentieller Anteil seiner musikalischen Performance.
Auch übrigens wichtig, Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 und 2, 91, ne? Also genau auch in diesem Zeitraffer. So. Und auch Stadionrock,
klar.
Riesige Hallen, riesige Tournees, alle Rekorde gebrochen und sich dermaßen musikalisch verheizt. Also ich leih dir gerne mal die DVD, auch sowas gibt's noch, in nicht Blu-ray, die DVD Guns N' Roses Live in Tokyo 92. Ja. So, zieh dir die mal rein.
Ja, gib mir die mal
so. Reich Bock drauf. Nimm dir mal ein paar Utensilien abends, setz dich hin und zieh dir die mal rein. So, ja, also da fliegst du halt weg. So, ne? Und ganz nebenbei bemerkt eine sehr schöne, also diese 92er Ästhetik mit halt irgendwie Axel, der ein T-Shirt mit Kill Your Idols trägt, von, also sehr interessante Sachen. Auch übrigens aber da wieder auch Parallelen und Anleihen, also das ist kein Alleinstellungsmerkmal des Grunge gewesen, so. Also natürlich ist aber, also nee, ganz Roses
passen, das stimmt.
Gehören da auch auf eine gewisse Ebene dazu. So, also obwohl die nie sich so behaupten würden, einen ganz anderen Ansatz hatten, was Virtuosität betrifft, und viel offener, also weiß ich nicht, wie offen man sein kann im Vergleich zu Nirvana, Kurt Cobain, aber letztendlich auch viel offener, so mit Drogenkonsum und so mit diesem Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ding gespielt haben. Was meines Erachtens hier bei Grunge, auch bei allen, wenn wir jetzt die Big Names nehmen, gar nicht so im Vordergrund stand, ne? Also da ist so Guns N' Roses ist mehr so das Mega-Selbstzerstörerische.
Zumindest so diese Haut-drauf-Ästhetik und sich nach außen hin so präsentieren als jemand und das permanente Zeigen waren nicht so präsent. Die Drogengeschichten waren präsent.
Ja.
Inwiefern das tatsächlich nach außen hin medialisiert wurde, kann ich nicht beurteilen, weil ich mich an die Zeit selber nicht erinnere.
Also
im Nachhinein ist das immer alles offensichtlich.
Ich meine, die haben einen Song geschrieben, der heißt Lithium. Also ich meine, das ist klar so. Also, aber dennoch war das für mich immer eine andere Form von Subversivität gewesen.
Wir sind eigentlich fast im Gender-Diskurs jetzt, weil da können wir direkt...
Den machen wir noch und dann reden
wir direkt
noch
reingehen.
Die Frage, das klären wir und dann reden wir noch über die Frage, wie hat Grunge letztlich die Musik verändert und dann machen wir Schluss.
Gut? Ja, machen wir. Super. Gut. Dann haben wir eine einstündige Sendung.
Ja, fast ein bisschen lang.
Ein bisschen lang.
Ihr könnt auch ausmachen zwischendurch. Und wir haben euch nur einen Song vorgespielt.
Ihr müsst uns nicht hören.
Ja, gut.
Ihr könnt auch vorspulen auf eurem Kassettendeck.
Das ist auch gut, weil man heutzutage etwas aufnehmen kann, ohne dass man, man ist frei.
Ja, wir können es aufnehmen und wir können auch sagen, ja, war keine gute Sendung.
Ja, aber
es verschwindet in den Archiven und irgendwann, wenn wir Fame sind, gräbt das jemand wieder aus.
Und denkt sich, krass, was die früher gemacht haben. Also bitte, Gender.
Bei der Gender-Debatte, ich leite da jetzt von Guns N' Roses quasi mal über.
Ja.
Die ja auch ein ganz starkes Bild von Maskulinität nicht nur geprägt haben, also weitergeführt
sind
haben.
Sind auch so gewesen und wahrscheinlich.
Sind vielleicht auch so gewesen.
Ja.
Haben sich selber als die großen, starken Männer inszeniert.
Ja.
Und haben damit eigentlich auch ein sehr sexistisches Bild weitergetragen.
Ja.
Und in Bezug auf die Grunge-Leute ist von Musikerseite eigentlich immer wieder auch bekundet worden, dass es dort eine gewisse Sympathie mit Werten der feministischen Bewegung gab.
Ja.
Von Bands wie Pearl Jam oder auch Nirvana weiß man, dass die auch Frauenbands unterstützt haben damals. Kathleen Hanna, Sängerin von Bikini Kill, ist zum Beispiel verantwortlich für den Titel Smells Like Teen Spirit.
Ist aber auch, stopp, war natürlich auch keine Gegenbewegung, eine
Parallelbewegung.
Diese Girls-Bewegung war ja sozusagen, also Girls-Bewegung ist der Begriff.
Riot Girls.
Ja, Riot Girls.
Ja, natürlich.
Ist klar. Also ich meine, das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, meine
also,
ich.
Nein, für mich nicht.
Fürs Publikum auch nicht.
Für die Zuhörerschaft. Riot Girl, geht zu Wikipedia, da könnt ihr es nachlesen.
Ja, lief natürlich in der Zeit auch parallel. So.
Aber warum? Und jetzt, da möchte ich nämlich eigentlich einsteigen. Warum sind diese ganzen Grunge-Bands so ungemein männlich besetzt. Also, kennst du irgendeine Frau, die in gibt's irgendeiner nicht. Grunge-Band
Nein.
war?
Also, das wird auch einfach dann anders gelabelt. Also
es wird auch anders gelabelt, genau. Aber warum gab es keine gemischt geschlechtlichen Bands?
Dann hast du halt irgendwie hier mit Fawn und Blondes, die einen schönen Song hatten mit What's Going On, die aber letzten Endes ja auch aus dieser Riot-Girl-Bewegung irgendwann mal kam und kommerziell geworden sind.
Eine All-Girl-Band.
No Doubt ist keine Old-Girl-Band, kommt mehr aus dem Ska-Punk-Bereich, aber hatte auch, natürlich hat es aber auch aber immer, hat immer thematisiert, Gwen Stefani, kann ich dir sagen.
Aber wann waren deren früheste Sachen? Die waren doch ab Anfang, Mitte 90er aktiv.
Die hatten ein Debütalbum und der Durchbruch kam, Tragic Kingdom, das war 94.
Ja. Okay.
Zeitgleich übrigens mit Oasis-Debüt, Rancid-Debüt und Green Day Dookie.
Ja. Also ich sehe da ein ganz, ganz großes Problem drin, dass eigentlich die Frauen das Problem herrscht sowieso in der Rockmusik, das ist klar, dass Frauen da mehr oder weniger bewusst verdrängt wurden vom Grunge-Markt.
Na, das ist halt die Frage.
Und warum wurde diese Riot-Girl-Bewegung als Parallelbewegung gesehen? War das notwendig, dass man sagt, okay, wir haben dann unsere All-Girl-Bands, die ja eigentlich fast eine ähnliche Attitude hatten, wie die Grunge-Bands, bloß zusätzlich noch die feministischen Forderungen stärker in den Vordergrund gestellt haben? Warum ist das so sehr davon abgesondert?
Du kennst ja meine Meinung zu diesem Thema.
Schieß los.
Fühle ich die jetzt nicht aus. Meine Meinung zur feministischen Gender-Debatte oder überhaupt so. Ne?
Ja.
Wir hatten da neulich drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war. Es war auf einer musikwissenschaftlichen Tagung.
Wir beide?
Nein, nicht wir. Wir hatten, also wir im Sinne von wir Musikwissenschaftler.
Innen?
Innen, genau. So hatten darüber gesprochen, wo es genau darum, diese All-Girl-Bands ging.
Ja.
Das war einem musikpädagogischen, ich weiß gar nicht, ist ja auch egal. Also es war auf einer Tagung und da hat eine Kollegin auch gesagt, dass es sehr interessant war herauszufinden, dass viele Mädchen letztlich gar nicht in eine All-Girl-Band wollen und dass sie dann teilweise aus PC-Gründen oder so, also aus sozusagen so einem falschen Bewusstsein von Rollenverteilung oder von Gleichberechtigung wurden dann wiederum von einer Generation darüber gesagt, nein, ihr müsst jetzt auch dann eine Girlband oder eine All-Girl-Band gründen und die Mädchen wollten das eigentlich gar nicht so, die haben das einfach gar nicht eingesehen, die waren sozusagen schon darüber hinweg. Also ich würde musikhistorisch, um deine Frage zu beantworten, das nicht, eigentlich nicht trennen. Das ist nur geschlechtermäßig getrennt. Es ist vom Sujet und also diese Riot-Girls-Bewegung war noch subversiver, weil sie halt auch nicht so kommerziell erfolgreich war. Also da muss man gucken.
Das stimmt. Und dadurch vielleicht auch andere Möglichkeiten hatten, politisch einfach stärker einzufordern.
Also die Frage ist halt, geht es um Musikschaffende oder geht es um Musikhörende? Wenn du ein Publikum, ein weibliches Publikum, also wenn du in das Publikum dir ansiehst, glaube ich, dass bei Grunge-Bands, ohne Statistiken zu kennen, sicherlich eine Situation ist, die sehr pari ist.
Genau, also das denke ich auch.
Genau.
Publikumsmäßig hat das keine große Rolle gespielt,
also
aber von Seiten der Performer.
Genau, also ist es halt dann die Frage, werden Musiker sozusagen dort unterdrückt oder, also spielen, ist es eine Frage von weiblicher Unterdrückung? Also sozusagen, wenn du jetzt sagst, du willst Musik machen für ein dezidiert weibliches Publikum, ist es ja sozusagen eine andere Form von Herangehensweise, als wenn du sagst, du willst weibliche Musiker in der Band haben.
Ja.
So, ne? Also sozusagen, es geht ja auch darum, dass viele Leute sagen, ich will lieber vielleicht Musik hören und sie nicht spielen. Also es ist ja letzten Endes, wo fangen wir an? Bei Adam und Eva, bei Romeo und Julia, so, es ist sozusagen der Mann, der der Frau halt irgendwas vor. Also es ist ja auch ein Topoi innerhalb der Geschichte, dass der Mann sozusagen, der Minnesänger sozusagen einer Frau etwas vorspielt. Ja, genau. So, das
Im Endeffekt, was wir auch im Falle von Grunge haben, ist das altbekannte Problem, dass Männer tendenziell schon als die Aktiven dargestellt werden und dementsprechend sich auch geschlechtsneutraler verkaufen lassen.
Ja.
Ja? Also All-Girl-Bands finden schwierig ein männliches Publikum.
Genau. Und es ist letzten Endes, ich finde es aus ästhetischen Gesichtspunkten, es ist ein Politikum, weil es ist aus ästhetischen Gesichtspunkten, ich habe nie darauf geachtet, also mir ist es im Endeffekt wurscht, ob eine Judith Holofernes Frontfrau ist oder ein Gwen Stefani, wenn ich halt No Doubt oder wie so ein Helden gut finde, dann finde ich das gut so. Ja. Also mir fällt dann fast im Nachhinein auf, ob es überhaupt, also dass es überhaupt Frauen sind. Also das spielt für mich in der Qualitätswahrnehmung keine Rolle sozusagen, ob das eine Frau singt oder ein Mann.
Ja.
Oder ob eine Frau den Bass spielt oder ein Mann, ist ja auch viele, also bringt mich alle um, aber eine Statistik zu machen, ob eine Frau den Bass anders spielt als ein Mann, dann geht ja dann schon wieder in so eine ganz komische.
Darum geht es ja, glaube ich.
Genau, nicht, also ne? Es ist ja letzten Endes irrelevant für die Musik, wenn ich sie höre.
Für die Musik ist es, ne? Abgesehen vielleicht von der Stimme, weil ja. Stimmen unterschiedlich klingen,
okay.
Irrelevant.
Stopp.
Jetzt werden mir aber viele auch widersprechen und sagen, dass
ja.
Instrumente anders klingen, wenn sie von unterschiedlichen
Geschlechtern gespielt werden. Ja, aber das finde ich dann schon fast.
Aber es ist ein bisschen picky.
Das finde ich halt schon fast geschlechterfeindlicher. Also ich meine, reden wir darüber, wollen wir jetzt Geschlechter herausdefinieren oder ja. wollen wir sagen, wir scheißen auf Geschlecht? So, weil ein Bassspieler ist ein Bassspieler oder eine Bassspielerin. So, es kommt auf die Sozialisation, genau. auf den Lehrer, auf die Art und Weise. Aber jetzt, also ich meine, wo willst du anfangen? Willst du dann sagen, die Hände sind anders oder so? Also da kommt man in unweigerlich ganz blöde ja.
die
Situationen.
Die Diskussion möchte ich gar nicht machen.
Genau.
Wir sollten sie, also ja. ich fand es aber wichtig, sie auf jeden
keine
Fall mal anzusprechen.
Frauen im Grunge.
Keine Frauen im Grunge.
Ja.
Schade, beziehungsweise die Frauen, die was Ähnliches gemacht haben, die wurden einfach nicht als Grunge bezeichnet.
Genau.
Also im Endeffekt vielleicht die böse Musikindustrie, die gesagt hat, nee, das, was die Frauen machen, das ist kein
genau.
Grunge.
Also
wir hätten auch weibliche Grunge Bands ja. einfach dann haben können.
Ja, also es wurde ein bisschen versucht, also Thorn und Blunt ist das einzige Beispiel, was kommerziell ähnlich erfolgreich war, sicher mit einem One-Hit-Wonder, aber ja. ähnlich erfolgreich. Ja, gut, natürlich Skunk and Nancy und so, also gibt's ja alles, aber nur.
Aber die waren auch wieder ein Ticken
ja,
später
ja.
und ja.
ja. Also ich meine, klar, Smashing Pumpkins hatte auch weibliche Leute. Also ich meine, ja. es gibt, wir finden auch Beispiele, wo es nicht so ist. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlich mehr sehr männlich, aber auch meines Erachtens männlich. Aber sehr feminin. Also ich finde, dass ich
Auf jeden Fall, also keine sexistischen
Nein.
Männer, die
so.
Irgendwie
so,
Frauen
genau.
objektivieren.
Also wenn ich jetzt sexistisch sein
Gerade auch Kurt ja. Cobain, wir kommen immer wieder auf Kurt. Ich habe überlegt, ja. ob wir heute jedes Mal, wenn wir Kurt Cobain so, sagen, eine Kerze anziehen.
Ja, genau.
Oder so.
Also wir haben noch 4 Minuten, ganz kurz, um noch kurz ja. das Sexistische wieder reinzubringen von mir, ganz persönlich. Es ist aber trotzdem meines Erachtens sehr weibliche Musik. Also es ist so, wenn ich halt irgendwie dann eine Frau verführen wollte oder wie auch immer oder zu mir eingeladen habe und Tee getrunken habe, also wenn es mir um einen Sexualakt ging,
ja.
so, dann habe ich halt schon eher bewusst, wenn es etwas härter sein sollte, Pearl Jam oder Nirvana angemacht und habe jetzt nicht gesagt, lass mal Metallica oder
ja.
Guns N' Roses hören, ja, Mr. Brownstone, geil, so, was ich auch unglaublich toll finde, aber es ist schon eher weiblicher konnotiert immer gewesen, ja. fand ich so. Also das könnte man jetzt herausarbeiten, da fehlt uns jetzt die Zeit.
Von aber Seite der Akteure vielleicht auch ja. einfach stärker darauf abgezielt.
Genau. Also ja. kann man so festhalten, oder?
Ja.
Wie hat das Ganze jetzt nun einfach auch Auswirkungen gehabt? Wir haben das können wir kurz zusammenfassen. Wir haben über Kleidungsstil geredet, der sehr starke Auswirkungen hatte.
Ja.
Also dieser ganze Trend letzten Endes.
Dass der Gesamt-Lifestyle des Grunge,
ja.
nicht nur Musik.
Auch Auswirkungen im Sinne von Musikproduktion, Musikindustrie. Ich glaube, dass Grunge in die Geschichtsbücher eingeht als die Musik, die am schnellsten von der Musikindustrie absorbiert, umgesetzt und verschrottet wurde. Also es ging in einem relativ, also ich meine, wir reden über 6 Jahre. 6 Jahre
ja.
ist nichts. So, wo es ja auch gibt's da habe ich Dokumentarfilme gesehen drüber, wo es ja wirklich darum ging, dass Nirvana letztlich darüber zerbrochen sind, dass du konntest halt irgendwie beim Discounter halt irgendwie
bei Rossmann um die Ecke
konntest du in Utero kaufen, aber auch irgendwie, keine Ahnung, Federmäppchen, die halt irgendwie in Military-Farben waren und da stand Grunge drauf. Also dieser
ja.
Name Grunge wurde halt auf jedem Bleistift man konnte sich einen komplette Grunge Ausrufezeichen. Ich habe gerade in die Luft Ausrufezeichen gesetzt, aber wir sind im Radio, ihr könnt es nicht sehen.
Wir sind nicht im Radio, wir sind im Internet.
Wir sind im Internet, da kommt wieder das alte Konservative. Also da dieses mit dem Mikrofon und dem Reinsprechen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ja. dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir senden auf der Frequenz.
Also jedenfalls konnte man sich ein komplettes Outfit in Grunge-Look, whatever that means,
ja.
vom Bleistift bis zur Unterhose kaufen. Bei im also jetzt kaufen.
Ja.
Kommerziell vermarktet kaufen.
Ja.
So. Ich denke, das ist auch sehr entscheidend.
Auf jeden Fall.
Und musikalisch, ja, muss man gucken, wie hat sich das musikalisch ausgewirkt? Wie hat sich das verändert? Was kam danach?
Danach kam eine ganze Menge. Zum einen wurde Gitarrenmusik doch auch wieder populär, auch wenn man die 90er immer mit Techno und elektronischer Musik
aber in Verbindung bringt. Aber das ist ja die Geschichte, die ich erzählt habe mit der 80s Party. Also irgendwie ist dann genau, Gitarrenmusik doch weniger Mainstream, als wir in unserem Mikrokosmos denken. So.
Ja, aber vielleicht, weil die Mode von Gitarrenmusik nicht so scheiße aussah.
Wobei ja.
sah sie eigentlich auch, ne?
Aber ist ja auch so, 90er Jahre ist ja auch immer so Rave-Szene und so ja. Techno und das sind halt so diese
weil das aber auch was ziemlich Neues
ja.
war.
Hip-Hop.
So. Gitarrenmusik gab es vorher auch schon.
Schon immer. Also
seit schon immer, seit Bach.
Seit Bach gab es Gitarrenmusik. Ja, ja, de facto.
Ja, also Musik für Seiteninstrumente
ja.
gibt es schon sehr lange.
Gibt es schon sehr lange. Genau, also wie hat sich, du meinst, ist es gitarrenlastiger geworden? Ich finde auch, dass man in der Ästhetik, wenn man sieht, wie sich Bon Jovi entwickelt haben, Keep the Faith, selbst Metallica Black Album, also dass sich daran schon auch ein bisschen orientiert ja. haben und dass so dieser ganz große Glamour, Fame, Schissel weg war.
Der ist weg, den haben auch, also auch die meisten Metal-Bands haben das nicht mehr, beziehungsweise heutzutage gibt es dann
ging
manchmal wieder
ja.
so ironische Anspielungen
ja, daran. Reminiszenzen, so. Aber im Endeffekt war es
Steel Panther und
ja.
Konsorten.
Aber war weg.
Ja.
Und ist auch nicht mehr wiedergekommen. Aber und dann gab es, ja, das war, also es gibt auch schöne das Sachen.
Es gab dann New Metal, was dann wiederum.
Genau, also.
Andere Sachen aufgenommen
dann gab's, hat. Dann gab es, also ich meine natürlich so eine Power-Metal-Szene, die war immer noch ein bisschen so, ging immer noch so ein bisschen in die Richtung, ja. aber im Endeffekt alles, was so diesen Alternative, also riesige Alternative-Szene dann plötzlich, ne?
Ja, mega, also das Wort Alternative.
Ja,
also dass worden? Es Alternative-Rock auf einmal gab,
alles, wo man
immer noch nicht weiß, was es ist.
Nee, alles, was dazwischen, was in meinem Plattenschrank dann halt genau da bei Nirvana anfängt. Und also diese ganzen Bands, die dazwischen dann kamen, die wir alle so schön gehört haben. Und natürlich dann direkt danach der Britpop.
Der ja aber auch Gitarrenmusik ist.
Der auch Gitarrenmusik ist und der auch sozusagen
und so ein bisschen dieses Working-Class-Image des
ja,
Grunge auf einer britischen Ebene weiterverfolgt.
Das wollte ich gerade sagen, ja? sozusagen, die dann auch alle weghören, alle Kollegen bitte weghören. Oasis hatte ja dann auch irgendwie so diesen Authentizitätsduktus. So, wir sind die Jungs aus Manchester.
Die genau. Fußball spielen, Bier trinken und Musik
alles
machen.
Sowas in der Art.
Ja.
Zumindest auch, also und auch dieses extreme Narrativ. Also ja. im Sinne von, wir holen euch ab und wir machen das zusammen. Also auch immer Texte über sich und über die Situation, in der man sich historisch befand. So.
Ja.
Ich denke, das hat es sehr geprägt und es ist in der Tat so, und ich denke, das können wir festhalten, dass der Grunge, so wie wir ihn jetzt umrissen haben, wirklich so diese ganze, also diese Glam-Rock-Szene weggepustet hat. Also auch ein Bruce Dickinson von Iron Maiden hatte danach Schwierigkeiten, sich wieder in die Lederhose und in die Leggings zu zwängen.
Auf jeden Fall, ja.
So.
Und das ist wahrscheinlich das große Erbe so, ne?
Ja.
Das ist das, wofür es dann auch erinnert wird. Mit allen Verfälschungen, mit allen Idealisierungen,
ja.
die wir haben, mit trotz der ganzen kommerziellen Ausnutzung, also wir haben drüber gesprochen,
ja.
dass wir Nirvana-T-Shirts natürlich bei H&M heutzutage kaufen können.
Aber es war alles vorbei, also auch irgendwie Scorpions zum Beispiel, so, das war auch, die konnten einfach auch deren Musik, also gerade bei den Scorpions weiß man das sehr so und es ist, die haben ja auch sich darüber auch in Dokumentationen ausgelassen. Übrigens auch bei Wikipedia steht beim Grunge, dass halt Gene Simmons und
ja,
Tommy DeMaio, also Manowar, sich dazu geäußert haben.
Die das scheiße fanden, diesen ganzen
ja,
Pessimismus.
Genau.
Sie wollen einfach wieder Songs haben zum Party machen,
ja.
Mädchen verführen und schnelle genau, Autos fahren.
Aber die hatten halt auch ganz große Absatzprobleme dann.
Ja.
So. Also ich meine, sowas wie Scorpions war einfach tot. So. Also ich meine, Love at First Sting zum Beispiel ist ein super Album und ich finde die Blackout fast noch besser, oder die Breakout, aber war vorbei.
Ja, wollt keiner mehr haben.
Ja.
ja. So wie, ist das manchmal.
So wie unsere Sendung jetzt.
Es geht nicht um Qualität, es geht darum, was wollen die Leute haben.
Ja, auch.
Auch. Und deswegen machen wir einen Podcast.
Genau, weil das die Leute haben wollen.
Man weiß es nicht. Also in Radiosendungen zu gehen ist ja Quatsch. Bücher zu schreiben erreicht wenn überhaupt, nur eine sehr kleine Community.
Ja, aber wir gucken mal. Wir können ja mal gucken. Wir würden gerne ein bisschen, über was wir das nächste Mal reden. Ist ein Geheimnis?
Ist ein Geheimnis. Das überlegen wir uns. Wir wissen sowieso nicht, ob diese Sendung jetzt erscheint und ob sie als erstes erscheint von den Sendungen, die wir aufzeichnen. Wir werden ein paar Sachen machen und dann einfach mal gucken, was denn so passiert. Was wir aber auf jeden Fall vorhaben, ist eine kleine Literaturliste mal zu veröffentlichen, zusammen mit dieser Sendung. Und in der weisen wir auf ein paar Veröffentlichungen hin, primär aber dann tatsächlich wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ja. Also jetzt nicht die 10. Biografie über Kurt Cobain oder sowas, sondern also tatsächlich jetzt, wissenschaftliche Artikel, Bücher, die sich mit Grunge im weiteren Sinne befassen. Ja. Wenn wir Lust haben, kommt auch eine lustige Homepage dazu oder ein Tipp für eine Kurt Cobain-Biografie, aber nur sofern wir Lust haben. Ich glaube, wir versuchen da schon in die musikwissenschaftliche Kerbe zu schlagen.
Definitiv. Also jetzt nicht die nächste Anekdote wie Kurt Cobain.
Genau, weil die Anekdoten liefern wir ja schon hier.
Ja.
Und dann werden wir eine Playlist vielleicht machen mit ein paar Musiktiteln zum Weiterhören und mal schauen, ob die dann bei Spotify landet oder bei Soundcloud oder vielleicht machen wir eine YouTube-Playlist. Wahrscheinlich wird es auf Spotify hinauslaufen, oder? Ich denke schon. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war sehr schön. Daniel, ich danke dir auch. Das war sehr schön. Das ist ein tolles Experiment. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Wir machen
wirklich
das weiter.
Ich sag das nicht, weil
gleich, wenn wir das Mikrofon ausmachen, sagt er,
dann schlagen wir.
Voll Alter. Scheiße, ey.
Ich weiß nicht, ob das gut war, was wir geredet haben, aber ich
Spaß hat's gemacht.
Spaß hat's gemacht.
Gut.
Dann, was sagt Peter Lustig immer? Abschalten nicht vergessen.
Genau, jetzt abschalten. Peter Lustig ist tot.
Das stimmt.
Wusstest du das schon?
Ja, wusste ich. So wie ein paar andere Leute, über die wir heute geredet haben.
Wie Kurt Cobain.
Wie Chris Cornell ist doch jetzt auch kürzlich gestorben.
Kürzlich ist gut. Letztes Jahr.
Ja, das ist kürzlich.
Letztes Jahr ist kürzlich. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt Mittag essen.
Abschalten nicht vergessen.
Ja, genau. Nicht gegen das Mikrofon rennen.